Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und heute an meiner Seite wieder Rechtsanwältin Aigerim Rachimov von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Aigerim.
Guten Morgen, Dietrich.
Hallo, schön, dass du dabei bist. Und wir haben wieder viele spannende Themen mitgebracht. Und Aigerim, ich starte jetzt einfach mal wieder mit steuerlichen Themen. Ja?
Ich bin gespannt.
Kannst du auch sein. Was ich als erstes habe, ist vom Finanzministerium Baden-Württemberg ein Schreiben vom 21. Februar. Da geht es um ein etwas ungewöhnliches Thema, aber vielleicht dann doch in der Praxis gar nicht so irrelevant. Es geht um Schülerfirmen. Und so manche Schulen da draußen haben Firmen für Schüler, damit die mal so lernen, wie das Wirtschaftsleben abläuft. Da gründet man dann eine Firma, man erhält die aufrecht, man versucht da irgendwie so sich durchzuwursteln im Wirtschaftsleben. Also eine spannende Sache. Und diese Schülerfirmen sind normalerweise keine selbstständigen Organisationen, sondern an die Schule angegliedert. Und solange das so ist und die währenddessen dann irgendwelche Umsätze erzielen, dann ist das Teil der Schule, dann ist das Teil des Schulunterrichts und es besteht jedenfalls aus Sicht der Baden-Württemberger keine Umsatzsteuerpflicht und wahrscheinlich auch nicht mal eine Umsatzsteuerbarkeit. Anders ist es, wenn diese Schülerfirmen, und das gibt es halt auch, eigene Organisationen sind, eben wirklich gegründet worden sind und am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen, dann gelten natürlich alle steuerlichen Themen rund um ja, ganz normale Unternehmen, auch für diese Schülerfirmen. Also da muss man ein bisschen aufpassen und dann eben entsprechend schauen, was dort zu tun ist. Ansonsten eine Warnung von allen möglichen Organisationen im Augenblick. Es wird viel versucht, einmal Daten abzufischen, aber auch, und das erleben wir in der Praxis sehr häufig, dass man Zahlungen sich irgendwie ergaunert. Was sehr viel gerade wieder rumgeht, ist, wenn ein Unternehmen gegründet worden ist, dann kriegt man erstaunlicherweise relativ schnell oft auch von Betrügern ein Schreiben. Das kann dann vom Handelsregister zum Beispiel sein für die Eintragung im Handelsregister, dass man die entsprechenden Zahlungen für die Eintragung dann bitte zu leisten habe. Also hier immer ganz genau gucken, von wem das Schreiben kommt.
Ja.
Bei diesem Betrugsschreiben ist es sehr häufig so, dass man auf Konten im Ausland zahlen soll, dass das dann insgesamt nicht passt, dann steht da zwar Handelsregister drüber, aber es kommt dann von irgendeinem Arbeitsgericht aus Bayern oder so, obwohl man sich gerade in Berlin angemeldet hat. Also das ist schon alles sehr merkwürdig, wenn man es sich genau anguckt. Man muss es sich aber auch genau angucken. Also von daher bitte immer genau hinschauen, wenn man irgendwelche E-Mails oder Schreiben bekommt. Zur Grundsteuer zwei Themen. Einmal aus Hamburg eine Nachricht. Da ist der Grundsteuererlass am 17.02. nun endlich unter Dach und Fach gebracht worden. Das bedeutet, da ist jetzt also alles auf gesetzliche Füße gestellt worden. Jetzt werden die Bescheide versandt. Man plant also, dass die alle im März rausgehen. Und weil das alles so spät rausgegangen ist, soll die erste Zahlung nach der neuen Grundsteuer in Hamburg dann erst zum 30.04. fällig sein. Ja, und ansonsten News von der Grundsteuer. Der BfH hatte in der letzten Woche große Jahrespressekonferenz und da ist veröffentlicht worden, dass die bisher vier anhängigen Verfahren zur Grundsteuer im Sommer vom BfH verhandelt werden. Da ist noch nicht das gerade vom FG Berlin-Brandenburg erlassene Urteil und wo die Revision zugelassen worden ist dabei. Da werden dann die einzelnen Landesgrundsteuern behandelt. Und Sachsen-Anhalt ist auch mit dabei, dass das einzige ist mit dem Bundesmodell. Also da werden wir dann auch vom BfH erfahren, wie die einzelnen Grundsteuermodelle so vom BfH angesehen werden. Ein kleiner Punkt nochmal zu den Corona-Hilfen. Insbesondere wenn es um die November- und Dezemberhilfe geht, da hatte ich so den Eindruck in der Vergangenheit, dass uns auch von den Bewilligungsstellen immer wieder mitgeteilt wurde, dass Überkompensation durchaus möglich sein, gerade im Gastrobereich, wo wir Inhouse-Verkäufe hätten haben können, wenn Corona nicht gewesen wäre und vor allem Außerhausverkäufe hatten. Und viele Gastronomen sind während der Corona-Zeit ja dazu übergegangen, Außerhausverkäufe verstärkt anzubieten. Dadurch konnte es sein, dass man sehr hohe Umsätze damit erzielt hat und dass es eben zu einer potenziellen Überkompensation kommen konnte. Jetzt sieht es so aus, dass alle Bewilligungsstellen Überkompensation nicht erlauben, sodass es sein kann, dass es hier dann aufgrund dieser Überkompensation zu Rückforderungen kommen kann. Ja, und dann als letztes vom aktuellen Newsblog eine Nachricht vom Bundesverfassungsgericht. Das hat angekündigt, am 26. März über den Solidaritätszuschlag in der Fassung 2020-2021 zu entscheiden. Hier geht es eben um die entsprechende Verfassungsmäßigkeit. Ein insgesamt spannendes Urteil für die Konnoisseure unter Ihnen. Einmal ist es hier eh fraglich, ob denn die Verfassungsbeschwerde zulässig ist. Das würde mich schon sehr interessieren. Zum anderen die Begründetheit ist hier auch sehr spannend. Gibt es denn überhaupt noch eine gesetzliche Grundlage für den Solidaritätszuschlag? Und wenn ja, wie begründet das Bundesverfassungsgericht das? Also da können wir tatsächlich drauf gespannt sein. Sobald es hier etwas gibt, werden wir Sie natürlich über diesen Kanal ganz aktuell informieren. Ja, Aigerim, dann kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Du hast ein paar mitgebracht, aber erstmal wieder ich aus steuerlicher Sicht. Das FG Münster hat am 10. Oktober 2024 mit dem Aktenzeichen 3K 751 aus 22F etwas zur Erbschaftsschenkungssteuer entschieden, was auch wieder interessant ist. Hier ist ein Vermietungsunternehmen verschenkt worden. Es wurden Räumlichkeiten in diesem Unternehmen an fremde Dritte vermietet. Und wir, die sich damit ein bisschen auskennen, wissen ja, das Überlassen von Grundstücken oder Grundstücksteilen an Dritte ist grundsätzlich nicht begünstigt nach dem Erbschaftssteuergesetz, nach 13a, 13b, sondern das ist Verwaltungsvermögen. Es sei denn, und das kennen wir vielleicht, das System, es geht ja da immer mit Regel, Ausnahme, Rückausnahme, Rückrückausnahme im Erbschaftssteuergesetz vor sich. Es gibt hier also auch wieder eine Rückausnahme, wenn die Vermietung praktisch zurücktritt, weil ich einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb habe. Heißt, wenn die Gewerblichkeit in diesem Betrieb dann doch überhand nimmt, dann tritt die Vermietung zurück, dann habe ich einen Gewerbebetrieb und dann kann ich grundsätzlich auch begünstigt übertragen. So, und hier kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Es muss aber so sein, dass die Vermietung halt dem Ganzen nicht mehr das Gepräge gibt. Hier wurden zwar auch Strom überlassen, die sonstigen Medien überlassen, so ein bisschen Hausmeister-Service und Überwachungsservice gab es auch. Das war aber alles dann nicht so prägend, dass das FG Münster gesagt hat, das war ein Gewerbebetrieb hier. Wenn man also dann doch Richtung wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb will, dann muss das deutlich mehr werden, hat hier auch das FG Münster angedeutet, also dass ich dann auch Bereinigung vornehme, vielleicht auch noch mehr überlasse außer der Wohnung und. Also da muss man schon deutlich mehr reinstecken. Aber FG Münster war sich doch nicht so sicher. Sie haben die Revision zugelassen. Die ist beim BfH unter dem Aktenzeichen römisch 2 R 39 aus 24 anhängig. Dann kann sich also jetzt der zweite Senat des BfH damit beschäftigen. Ein weiteres Urteil, das die Berufsträger unter uns interessieren sollten, ist vom FG Hamburg, Urteil vom 13. November 2024, Aktenzeichen 3K 111 aus 21. Hier ging es grundsätzlich um einen Rechtsanwalt. Der hatte einen Firmen-PKW und hat ein Fahrtenbuch geführt. Und wir wissen ja, so ein Fahrtenbuch, das muss ja schon ordentlich geführt werden. Es kann aber auch sein, dass man gerade als Berufsträger, und das war hier anscheinend so, mal zum Mandanten fährt. Und wenn ich jetzt den Mandantennamen da offenbare in dem Fahrtenbuch, dann könnte das ja vielleicht ein Verstoß gegen unsere berufsrechtlichen Regelungen sein zur Verschwiegenheit, könnte aber vielleicht auch schon ein Straftatbestand sein. Also der Rechtsanwalt wollte auf Nummer sicher gehen und hat alles, was es in dem Fahrtenbuch gab, geschwärzt. Auch zum Beispiel Fahrten zur Kanzlei, zum Gericht, zum Lohnsteuerhilfeverein. Also all das, was wieder nicht dem Mandatsgeheimnis unterlag, was also eigentlich ungefährlich war. Und da hat das FG Hamburg gesagt, so mein Lieber, geht das nicht. Also alles zu schwärzen geht nicht. Du kannst, das wurde jedenfalls hier angedeutet, Teile schwärzen, die dann eben mit dem Mandat zu tun haben, aber bitte nicht alles. Dann können wir ja gar nicht mehr nachvollziehen, was jetzt wirklich Privatfahrten waren und was betriebliche Fahrten waren. So, dieses Urteil kann man, glaube ich, nicht nur auf Rechtsanwälte anwenden, sondern auch auf Steuerberater und Ärzte, die zu ihren Patienten fahren sollten, übertragen, weil auch da haben wir ja immer irgendwie unseren Mandats- und Patientenschutz. Also da müssen wir dann tatsächlich im individuellen Fall dann immer sehr genau hingucken, was dürfen wir schwärzen und was nicht. Revision ist zugelassen und auch hier erfahren Sie wieder, wenn der BfH dazu entscheiden sollte. Ja, und damit rüber zu dir, Aigerim.
Ja, danke, Dietrich. Ich überlege jetzt gerade, wie ich mein Fahrtenbuch schwärze und ob ich jetzt nur noch sage, Mandant
Ja,
statt eines
genau.
Namens. Dann brauche ich gar nichts schwärzen, dann weiß das Finanzamt gleich, okay, es ist eine Mandantenfahrt gewesen. Ja, dann kommen wir mal zum Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern. Das hat ein Urteil vom 15. Januar 2024 zum Aktenzeichen 3 SLA 156 aus 24 veröffentlicht. Und zwar ging es um die betriebsbedingte Kündigung vor dem Hintergrund des Fortfalls eines Großauftrages. Und zwar war der Sachverhalt so, da war eine Klägerin seit 2021 bei der Beklagten als Disponentin in Vollzeit beschäftigt. Die Beklagte führte Taxi- und Mietwagenfahrten durch und hatte einen Exklusivauftrag des Landes, um den gesamten Rufbusverkehr im Landkreis durchzuführen. Tja, der Vertrag war eigentlich befristet bis 2026, wurde dann aber außerordentlich gekündigt zum 31.10.2023, was mit einem erheblichen Einbruch der Umsätze und der zu disponierenden Fahrten einherging. Konkret wurden statt 6.000 Rufbusfahrten und 750 Taxi- und Krankenfahrten dann täglich nur noch 20 bis 30 Fahrten disponiert. Das ist natürlich ein erheblicher Umsatzeinbruch. Und es ging jetzt um die Frage, kann der Arbeitgeber in diesem Fall tatsächlich dann auch kündigen? Der Arbeitgeber entschied sich, die Disponentinnen neben der Klägerin, das waren drei, tatsächlich mit einer Änderungskündigung zu kündigen. Und zwar, dass die zukünftig wieder als Fahrerin tätig waren, weil die auch einen entsprechenden Führerschein besaßen, die Klägerin tatsächlich nicht, sodass sie eine betriebsbedingte Beendigungskündigung erhielt. Und da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, ja, zu Recht, hier ist eine dauerhafte Reduzierung des Arbeitskräftebedarfs ersichtlich durch außerbetriebliche Umstände. Und dann darf der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung treffen, hier das auch zu reduzieren.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das nächste Urteil machen wir mal zusammen, Algerim. Das ist jetzt mal unabgesprochen und ganz spontan. Da geht es um das OLG Celle, Urteil vom 9. Januar 2025, Aktenzeichen 6W 156 aus 24. Da gab es eine ältere Dame, die ist verstorben und hat ein Testament hinterlassen. Und um mal zu den Grundlagen des Testaments zu kommen, wie darf ich ein Testament aufsetzen? Entschuldigung. Einmal darf ich zum Notar gehen und dann dort das Testament mit dem besprechen und mit dem zusammen erstellen. Oder ich verfasse das Testament handschriftlich. Und das bedeutet tatsächlich, das ganze Testament muss handschriftlich aufgezeichnet werden. Hier hatten wir aber was Besonderes, Eigerim, nicht wahr? Was dann doch dazu geführt hat, dass das OLG Celle ein bisschen skeptisch geworden ist.
Genau, es geht im konkreten Fall um die Frage, wie ist das denn, wenn ein Dritter das am Computer vorschreibt und quasi der Mutter zur Unterschrift vorlegt? Also sprich, der Erblasser oder in dem Fall die Erblasserin nur noch die Unterschrift leistet. Das war natürlich vorprogrammiert, dass dann Streit unter den Erben, insbesondere wenn mehrere Kinder vorhanden sind, vorprogrammiert ist. Und deswegen ganz klar die Ansage, auch ein Dritter darf nicht für den Erblasser ein Testament schreiben, auch nicht, also weder am Computer noch handschriftlich. Es muss wirklich eigenständig unterschrieben werden. Es muss komplett geschrieben werden. Und was ganz wichtig ist, sollte jemand nicht mehr dazu in der Lage sein, ja, genau dann muss ich tatsächlich den Notar bitten, hier gegebenenfalls auch ein Nottestament zu machen. Also da bitte Vorsicht, die bloße Unterschrift unter einem Testament reicht nicht aus, es sei denn, es ist vom Notar gemacht worden, also beurkundet worden.
Ja, vielen Dank. Und dann hast du uns noch was aus Frankfurt mitgebracht.
Ja, wir bleiben mal im familiären Umkreis. Irgendwie war das doch ein bisschen sehr prägsam. Das Landgericht Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 28. November 2024 zum Aktenzeichen 223 O701 aus 23 entschieden, dass ein im familiären Umfeld überlassener größerer Geldbetrag im konkreten Fall keine reine Gefälligkeit darstellt und ein Rechtsanspruch auf Rückzahlung besteht. Und zwar ging es um den Fall, dass der Schwiegersohn von seinen Schwiegereltern quasi in Anspruch genommen wurde auf Rückzahlung. Die hatten während der Ehe einen größeren Geldbetrag, im konkreten Fall 250.000 Euro, für den Schwiegersohn quasi zur Verfügung gestellt, damit der sein Familienheim halten konnte. Naja, leider kam es so, wie man es immer nicht möchte. Es kam zur Scheidung. Und dann ging es um die Frage, muss der Schwiegersohn jetzt diesen Betrag an seine Ex-Schwiegereltern zurückzahlen? Und es gab, wie in der Familie üblich, üblicherweise keine schriftlichen Regelungen, dass hier ein Darlehen gewährt wurde mit den Rückzahlungskonditionen und, sondern es war halt eine mündliche Absprache. Und der Schwiegersohn hat im Verfahren tatsächlich eingeräumt, ja, mündlich war es ein Darlehen, und da hat das Landgericht Frankfurt gesagt, das reicht uns aus. gesamten Umstände sprechen für ein Darlehen, auch für die Rückzahlung, denn ein Betrag von 250.000 Euro ist kein Pappenstiel.
Ja, und dann nochmal ich kurz vom BFH, Urteil vom 14. Januar 2025, Aktenzeichen Römisch 9 R 19 aus 24. Da ging es um eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Es wurden also Wohnungen vermietet und da stellte sich die Frage, die Zahlung in die Erhaltungsrücklage. Sind die denn in dem Augenblick, wo die Zahlung in die Erhaltungsrücklage geleistet wird, schon als Werbungskosten abzuziehen oder erst dann, wenn die Erhaltungsrücklage genutzt wird für konkrete Projekte? Es ist eigentlich schon durchgehend bisher die Rechtsprechung des BFH gewesen, dass nicht dann, wenn das Geld abfließt bei mir als Vermieter und die Erhaltungsrücklage eingezahlt wird, dass dann die Werbungskosten vorliegen. Also hier eine Abweichung vom Abflussprinzip, sondern erst wenn eben diese Erhaltungsaufwendungen entnommen werden und dann etwas davon bezahlt wird. Erst dann kann ich Werbungskosten geltend machen. Warum ist das Urteil dann doch interessant? Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist nochmal neu geregelt worden vor kurzem. Und die Frage war, ob es jetzt eben in diesem neuen rechtlichen Umfeld, in dem die Wohnungseigentümergemeinschaft dann rechtlich selbstständig wurde, dann auch so gilt. Und ja, hat der BFH bestätigt, eben erst wenn die Rücklagen aus der Erhaltungsaufwendung rausgenommen werden, haben wir einen Abfluss und dann erst den Werbungskostenabzug. Ja, Algrim, und dann habe ich uns noch mal ganz kurz, das betrifft dich auch als Arbeitsrechtler, so ein bisschen ein Thema der Woche mitgebracht, denn wir haben ja immer wieder das Thema, dass Arbeitnehmer zum Ende des Jahres ihren Urlaub noch nicht genommen haben und dann. Na, nehmen wir mal das
Ja.
Jahr 2024, ne, habe ich nicht aufgebraucht und ich habe in 2025 noch einen Urlaubsanspruch. Ist ja aus arbeitsrechtlicher Sicht ja auch gar nicht so einfach. Eigentlich möchte man ja in 2024 dann alles genommen haben, denn ich habe mir das ja praktisch erdient in 2024, so verstehe ich das arbeitsrechtlich. Und ich als Arbeitgeber bin ja auch erstmal verpflichtet, in 2024 diesen Urlaub zu gewähren, nicht wahr?
Das ist korrekt, aber es kommt meist anders, als man denkt.
Es kommt meist anders und deshalb an die Steuerberaterkollegen da draußen, die dann an den Jahresabschlüssen fürs Jahr 2024 sitzen, müssen ja dann auch wieder die Urlaubsrückstellung berechnet werden, denn ich habe ja einen Erfüllungsrückstand als Arbeitgeber. Ich bin jetzt verpflichtet, mich darum zu kümmern und ja, das ist ja dann eben eine klassische Rückstellung, die zu bilden ist. Hier nochmal einfach nur ganz kurz, ganz oberflächlich, wie diese Urlaubsrückstellung berechnet werden können. Am besten in vier Schritten. Im Schritt 1, dass erstmal allgemein das Urlaubsentgelt ermittelt wird. Einmal aus handelsbilanzieller Sicht und dann natürlich die Besonderheiten des Steuerbilanziellen auf der anderen Seite. Im zweiten Schritt müssten dann die Arbeitstage pro Jahr ermittelt werden, auch wieder aus handelsbilanzieller und steuerbilanzieller Sicht. Dann kommt es zur Ermittlung der Resturlaubstage. Da gibt es natürlich handelsbilanziell und steuerbilanziell keine Unterschiede. Das ist bei beiden identisch. Und dann im vierten Schritt tatsächlich dann die Urlaubsrückstellung dann wieder jeweils handelsbilanziell und steuerbilanziell zu ermitteln. Und dann sollte ich am Ende hoffentlich bei den richtigen Urlaubsrückstellungen angekommen sein. Ja, Algerim, dann vielen Dank wieder für deinen Einsatz diese Woche. Und dann wünsche ich allen Zuhörern noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns bei unserem nächsten Podcast.
Vielen lieben Dank, Dietrich. Bis
Danke.
zum
Bis
nächsten
dann.
Mal.
Tschüss.
Tschüss.